sich auf Kegel?
Who the fuck is Hegel?
Geistesblitz!
Hegel verfasste aber auch Sätze wie diese.
Die Sprache ist der Leib des Denkens.
Das, was ich mich immer frage, ist halt, was genau Vernunft ist und ob man Vernunft wirklich beweisen kann.
Geistesblitz!
GWF Hegel, super Tipp, klasse Tipp. Kann ich nur jedem empfehlen.
Dass diese Furcht zu irren der Irrtum an sich ist.
Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Live-Philosophen-Podcast. Heute sind wir aus gegebenem Anlass ohne Publikum, dürfen aber trotzdem als Gast wiederholt Emmanuel Gramenos, Philosoph aus Stuttgart, begrüßen. Viel Spaß!
Applaus, Applaus, Servus und Servus. Ich freue mich. Ich muss sagen, ich freue mich tatsächlich sehr. Bin aber auch gleichzeitig genauso traurig, wie ich mich freue. Weil es tatsächlich, unser Zyklus, sich dem Ende nähert. Es ist vorerst, sage ich mal, unser letzter Podcast in der Weise, wie wir ihn jetzt hatten.
Heute ohne Publikum.
Und heute ohne Publikum. Das heißt, es sind viele traurige Anlässe, aber umso mehr fröhliche Anlässe, weil wir haben, um die Klammer zu schließen, den Gast, der bei unserer ersten Podcast-Folge, der mit uns auf die Reise gestartet ist, die mit Hegel sich auseinandergesetzt hat und Kunst und was auch immer, wo die Reise überall hingeht, kann man sich ja alles anhören. Heute ist er wieder da und schließt mit uns diese Klammer und deshalb erwärmt sich mein Herz, dass du heute da bist, Emmanuel. Vielen, vielen Dank.
Oh, super, super, super.
Danke sehr. Geil. Schön.
Sehr schön. Sehr gerne.
Immer wieder schön, wenn du da bist, weil dann ist man sich sicher, dass irgendein kluger Gedanke fällt.
Das ehrt mich.
Schön.
Schön,
Wie ist es dir denn ergangen in den letzten... Du warst, glaube ich, sogar zu Gast bei mindestens einer, ich glaube, bei der zweiten oder dritten,
bei der dritten
Folge.
Bei der,
warst
die
du
zweiten
im Publikum, habe ich dich gesehen. Ja. Sehr schön. Wie ging es dir seitdem? Hast du Hegel neue Sachen für dich rausgefunden? / ich weiß aus eigener Quelle, weil ich neben dir saß, dass wir in einem Hegel-Lesekreis waren, was ich sehr interessant und witzig fand, vor allem, dass so viele Leute da hinkommen. Da waren, ich weiß nicht, 18 oder so.
Also
wirklich ein großer Kreis und alle sind interessiert und es war wunderschön und es macht so viel Spaß. Und da haben wir die Vorlesung über Ästhetik mitbekommen. Hast du vielleicht, hat dich irgendwas irgendwie inspiriert, noch Dinge, Hegel? Klar, ich übergebe das Wort, Entschuldigung.
Danke dir. Ja, ehrlich gesagt haben mich sehr, sehr viele Dinge inspiriert. Also ich habe tatsächlich Hegel nochmal neu entdeckt und auf vielen von vielen unterschiedlichen Perspektiven und Abschattungen ihn nochmal anschauen können. Also als Beispiel der zweite Podcast mit Tibor Schneider hat mir ehrlich gesagt zum ersten Mal so eine humoristisch-ironische Perspektive auf Hegel eröffnet, was mich super beeindruckt hat, weil ich ja in der Tendenz vielleicht eher dieser sehr ernste Philosoph bin, der die Dinge doch dann, ja, diese Arbeit am Begriff sehr ernst nimmt. Und ich liebe einfach, wie Tibor Schneider diese Poesie und dieses ironische Augenzwinkern reingebracht hat. Und ich war leider krank an dem Abend und konnte nicht da sein, habe es danach angehört. Und ich habe sehr viel gegrinst, als ich ihn mir angehörte, weil es hat mir den Spiegel vorgehalten. So, hey, guck mal, hier ist einer, der sich auch super mit Hegel auskennt. Also ich hatte das Gefühl, er ist Profi, Hegel-Profi und trotzdem mit so einer Leichtigkeit und so einer wunderschönen Ironie daran geht, ohne das komplett irgendwie destruktiv zu machen. Und im dritten Podcast, in dem ich dann auch wieder da war, mit Fabian Erhardt, fand ich ganz toll, die Gedanken, die ihr euch über den Ursprung der Philosophie und über das philosophische und das natürliche Bewusstsein gemacht habt.
Ja.
Also so dieses Zurückgehen, da bin ich auch wieder inspiriert gewesen zu sagen, ja stimmt, ich gehe vielleicht an Hegel in einer Art und Weise heran, wie man da vielleicht rangeht, wenn man den schon seit 10 Jahren immer mal wieder liest und begegnet. Und aber so zu fragen, also ich saß drin, habe mich gefragt, ja stimmt, was ist eigentlich der Ausgangspunkt bei Hegel selber? Wo kommt der eigentlich so ganz, ganz grundlegend her? Du hast irgendwann gefragt, so, wie hat es bei dir angefangen mit der Philosophie? Und sonst fand ich so eine gute Frage, weil ich das gleich einmal auf mich angewandt habe und gleich auch auf Hegel angewandt habe und gedacht habe, ja stimmt, wie ist es bei ihm eigentlich? Also das hat mich sehr inspiriert. Und ehrlich gesagt, was mich am meisten inspiriert hat, war tatsächlich der erste Podcast, also einfach dieses Format mit euch, also diese Art und Weise, wie ihr einfach seid, also wie ihr einfach auch mit sehr humorvoll und sehr irgendwie fragend und offen an die Sachen rangeht, mit super Ideen und
ja, cool.
Also
denke, ja schön, ja. Das ist ja schön. Das genau. Ist toll. Dann wollen wir doch einfach mal, ich weiß nicht, weil heute ist natürlich für uns eine besondere Situation, weil wir kein Publikum haben, was wir sonst hätten. Ja. Jetzt haben wir im Vorgespräch eigentlich uns was, ich sag Tolles überlegt. Da muss man jetzt gucken, wie arg, also wir würden es trotzdem machen, ich will es nur den Leuten erklären, die sich vorstellen sollen, bitte, dass ihr hier sitzt mit uns und auch schon in der ersten Sendung saßt. Denn was wir heute vorhaben, ist quasi die Dialektik in ihrer Praxis auszuüben. Und zwar machen wir heute Folgendes. Ausgehend von diesem an sich sein, für sich sein und an und für sich sein, werden wir gleich nochmal kurz umreißen, haben wir aber eigentlich in jeder Folge, ich meine, das ist der Grundsatz dieser Dialektik, das Grundprinzip. Ausgehend von diesem Grundprinzip werden wir uns heute kleine Clips aus der ersten Folge anhören, die wir selber irgendwie sagen und werden die uns gegenüberstellen und werden darüber oder können darauf reagieren, können die nochmal angucken, wie fühle ich mich jetzt damit, was ich damals gesagt habe oder du. Ja. Und das ist eigentlich ganz, so wollten wir eigentlich einsteigen in die Sendung und ich würde auch sagen, dass wir das auch direkt machen, auch wenn das Publikum. Das ist eine
brillante Idee übrigens. Also nochmal großen Respekt für die Idee. Ja. Ich habe es so gefeiert, als du es geschrieben hast.
Manuel, das ist nämlich so sehr schön, weil das ist Meta. Geil. Es geht um dieses Meta-Ding. Ja. Es beinhaltet diese Vermittlung, Mittelbarkeit und so, was wir in der ersten Folge hatten. Somit, und weil wir auch darüber gesprochen haben, weil es ganz viel auch damit zu tun hat, zum Beispiel wie auch der Entstehungsprozess bei Songs, bei Orsons entsteht, ne? Dass man am Abend was schreibt, ein Refrain, und am nächsten Tag geht man nochmal ins Studio, hört sich das nochmal an, stellt sich das nochmal gegenüber und so weiter und so fort. Also
Bartek hat übrigens heute Nacht 2 großartige Hits geschrieben für alle, die es gerade zu.
Yes. Dankeschön, Dankeschön.
Ich bin heute Morgen aufgewacht, habe in den WhatsApp-Chat geguckt, krieg 2 Links, hör es an und denke mir so, Junge.
Geil.
Hit nach Treffer.
Danke, danke.
Ja, witzigerweise, die Inspiration zu der Idee kam ja so gesehen auch von euch, weil ich eben gedacht habe, ich sitze jetzt mit 2 Musikern und neben dem Songschreiben ist ja euer Hauptgeschäft einfach auftreten, also performen. Mhm. Und es gibt ja irgendwie diese Idee des Performativen. Und ich habe gedacht, es ist ja relativ oft so, man spricht über Philosophie und die Leute hören sich das an und sagen, ja, es ist ganz witzig und ganz interessant und so, aber viel mehr bringen tut es mir eigentlich auch nicht. Und was halt relativ selten passiert, ist, dass man Philosophie erlebt. Also, dass man sieht, dass es vorgeführt wird, sozusagen. Mhm. Es wird immer nur vorgesprochen. Und du kannst es gedanklich nachvollziehen. Und die Idee, die jetzt heute leider etwas schwierig werden wird, weil kein Publikum da ist, ist eben, dass wir wie eine Art Bühne haben und ein Publikum und wir selber zur Bühne von uns werden. Mhm. Also indem wir uns auf die Dinge beziehen, die wir irgendwann mal gesagt haben oder die ihr mit anderen, mit Tibor oder mit Fabian gesagt habt, dass man da einen dialektischen Gedankengang vorführt und die Leute und jeder kann zum Beispiel nachdenken, ja, okay, ich war bei dem auch da, bei dem Podcast zum Beispiel, und wie habe ich mich in dem Moment gefühlt? In dem Moment, als die drei darüber geredet haben, und wie fühle ich mich, wenn ich das anhöre? Und wie fühle ich mich jetzt, da die drei darüber reden, wie sie das anhören? Mhm. Also dieses Gefühl, das man in dem Moment hat, das ist ein dialektisches Gefühl. Das ist ein dialektischer Dreischritt, oder mehr Schritt, muss man eigentlich sagen, der vollzogen wird.
Mhm. Und der bringt aber auch einen jedes Mal oder hat das Potenzial, jemanden auf die nächsthöhere Stufe, genau, auf dem Weg zum absoluten Selbst.
Absoluten Wissen und absoluten Geist.
Genau, also wenn man es, ne, wenn man es
jetzt, genau. Deswegen seid ihr, liebe Zuhörer, jetzt natürlich besonders gefragt, fleißig zu kommentieren unter den Posts, die wir auf diversen Social Media Accounts machen werden. Ne? Hört euch den Podcast an und teilt uns mit. Wir können uns dann auch später auch natürlich mit dem Publikum online unterhalten, und das, das alles noch weiterentwickeln. So. Ich finde aber, es funktioniert auch gut zwischen uns einfach nur, die Weiterentwicklung sozusagen zu erleben, funktioniert auch in dieser kleinen
Runde. Ja, unbedingt.
Also das, absolut. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Wollen wir dann gleich vielleicht mit dem ersten Zitat anfangen? Oder,
gerne, wegen mir kann man das gerne machen.
Ich wollte, glaube ich, generell, aber das kann ich auch nach dem ersten Klick
Kannst sagen. Du auch machen, ja.
Was
kannst
denn?
Auch
generell, daran, was du sagen willst.
Ich wollte generell.
Achso, generell? Nee. Ich wollte was nach dem ersten Clip sagen. Wir hören ihn jetzt an, weil dann kann ich trinken. Nein, aber ich wollte sagen, wenn wir zum Beispiel ins Studio gehen und einer macht eine Skizze, was weiß ich, ein Fragment, was ihm eingefallen ist, es fällt ihm eine Wortkombination ein, die dann ein Refrain ist, sagen wir mal. Und er lässt es so stehen, geht heim und kommt am nächsten Morgen wieder ins Studio, dann ist es quasi wie diese Entäußerung, die sich quasi, es steht mir gegenüber als ein Objekt plötzlich, oder? Ich bin, da ist dieser Song.
Okay.
Und da ist etwas aufgehoben schon mal, und zwar irgendeine Emotion von mir oder etwas, was ich verarbeitet habe, irgendeine menschliche Situation, whatever, ihr wisst, wie so ein Lied dann klingt, ne? Also. Irgendwas habe ich verarbeitet und das ist darin aufgehoben, aufbewahrt. Wenn ich jetzt am nächsten Tag daran nochmal mich dran setze und daran arbeite, erhebe ich das quasi nochmal auf ein neues Level, weil ich das zu einem fertigen Lied, sag ich mal, mache, oder?
Was mir jetzt interessieren würde, wenn du dieser Skizze gegenübertrittst, also wenn du das am nächsten Tag nochmal liest, macht es was mit dem Gefühl, das du ursprünglich hattest? Verändert es das?
Also für mich ist es so, dass es komplett weg ist und ich gucke nur noch das an.
Ja.
Also ich habe dieses, ich habe diese Emotion fast gar nicht mehr. Ich habe nur noch dieses Lied und ich bin nur noch der Kritiker und sage, nee, das ist scheiße. Und,
aber es ist,
hier könnte ich dieses Leid aber viel besser artikulieren.
Das ist aber von Song zu Song verschieden, finde ich.
Mhm. Okay.
Okay. Darin haben wir natürlich nochmal, genau, die Dialektik da angegeben. Was ich generell nämlich sagen wollte, was immer komisch ist, erstmal sich überhaupt selber zu hören.
Absolut.
Ich meine, wir als Rapper sind es natürlich mehr gewohnt, aber halt bei Liedern. Aber jetzt beim Podcast mich zu hören, ist auch irgendwie, es macht auf jeden Fall was mit einem. Es ist einem so unangenehm, ich gucke eher auf den Boden, weil man ist so kennt man sich selber nicht oder kriegt sich nicht so mit, wenn man redet. Und da wollte ich nämlich, und deshalb ist es schade, dass das Publikum halt nicht da ist. Was mir bei mir halt auffällt, generell jetzt erstmal gar nicht, was ich sage, sondern wie ich sage, und zwar, dass ich Dinge nicht ausspreche. Weil ich so viel mit meinen Händen, also wenn in der ersten Folge habe ich so, war ich auch noch aufgeregt, weil ich sag so, wenn wir dann also eine Skizze und so, also
man. In diesem Moment formt Bartek Figuren mit seinen Händen.
Weil ich bewege mich so viel und hoffe, dass der, ich weiß aber auch nicht, woher das kommt, warum ich das mache, warum sage ich die Sachen nicht einfach, warum spreche ich sie nicht aus, sondern ich forme ein, ne? Und dann sage ich so. Und wenn man es aber nur geschrieben oder gehört vor sich
konsumiert,
hat,
dann
checkt man gar nichts. Also das führt mich schon mal dazu, mich auf die nächsthöhere Ebene hieven zu können, indem ich mir vornehme, hey, was ist, wenn Leute das nur hören und gar nicht mich sehen? Die sollen es auch verstehen, deshalb, ich werde daran arbeiten, liebes Publikum, ganze Sätze zu formen mit einem Anfang und einem Ende. So.
Das ist eine sehr schöne Erkenntnis.
Kommen wir zu.
So, wir hätten dieses Podcast-Ding proben sollen.
Ja, also tatsächlich so ein Podcast. Ich habe zum zweiten Mal was angehört von mir, obwohl ich eigentlich schon eine ganze Zeit lang Vorträge mache. Und ich weiß auch warum. Ich fand es ganz schrecklich. Also ich fand nicht euch schrecklich, ich fand mich schrecklich. Ich habe es angehört und dachte, oh wow, ist ja gar nicht so cool. Also wie ich da spreche, übrigens auch das Wie, was ich gesagt habe, fand ich nicht so schlecht, aber es hat mir gar nicht gefallen, dass ich 1 Milliarde Mal irgendwie gesagt habe. Ich glaube, das war auch Aufregung. Aber wie du gerade sagst, was tatsächlich interessant daran ist, es hat in einer Art und Weise den Zugang zu mir selbst und zum Sprechen aufgehoben. Erstmal ist es mir gegenübergetreten, es hat es negiert und ich habe gedacht, oh, das gefällt mir vielleicht an der und der Stelle nicht so gut. Ja. Und dann wiederum habe ich mich auch mehr damit auseinandergesetzt und habe zum Beispiel Leute gefragt, die da waren. Oder ich habe irgendwie meine Freundin gefragt, wie findest du es? Und die meisten haben gesagt, nö, das war cool und es hat Spaß gemacht und so, was mich sehr gefreut hat. Und dann wieder so ein bisschen meinem Negativgefühl was entgegengesetzt hat. Und dann bin ich dazu übergegangen zu sagen, naja gut, ich habe mir zu irgendeiner Zeit mal die Ams abgewöhnt und habe sie offensichtlich durch Irgendwies ersetzt.
Ja.
Also sind die Ams aufgehoben durch Schritt. Irgendwies und jetzt müssen die Irgendwies aufheben durch irgendwie irgendwas anders, was irgendwie nicht irgendwie ist. So.
Mhm. Aber das ist gut. Also,
sehr schön.
Gut.
Ja, das ist interessant. Also ich habe das Gefühl, also ich erinnere mich gerade so zurück, als ich angefangen habe, Recordings zu machen. War das sehr ähnlich wie jetzt beim Podcast, dass man das halt in so einer sicheren Zone machen konnte und sich immer wieder neu aufnehmen konnte, es wieder anhören, so gefällt mir die Stimme noch nicht, da gefällt mir die Betonung noch nicht und du formulierst und schleifst an so kleinen Sätzen die ganze Zeit rum.
Bis man es überhaupt anderen zeigt, meinst du, oder was?
Ja, genau. Oder bis es dir halt selbst gefällt so. Weißt du, was ich meine? Und dann im Podcast, wo du einfach frei sprichst und du hörst dir das nochmal an, hast du halt wie so ein Freestyle-Take. First Take hörst du nochmal an. Eigentlich müssten wir den Podcast, den wir jetzt aufnehmen, nochmal aufhören und abschreiben und
einsprechen.
Schleifen und nochmal aufführen, nochmal anhören und so. Ja. Naja, das kam jetzt im. Also jetzt
und dann aber
von schriftlich fand ich es ganz gut, aber jetzt, wo wir es dann gesprochen haben, ist es auch nicht so gut. Vielleicht machen wir nochmal einen dritten Podcast mit dem.
Dann würde ich aber gerne meine Stimme, die von Bruce Willis haben, weißt du, vom deutschen Bruce Willis.
Ja. Oh. Ich will die von dem Police Academy-Typen,
der die ganzen Geräusche quasi machen kann.
Sehr große 80s Reference. Ich weiß nicht, wie viele Leute aus den 80ern hier noch zuhören. Police Academy war so eine erfolgreiche Filmreihe in den 80s. Acht Filme gab es über eine witzige Polizistenzusammenkunft. Einer von denen war irre und hat geredet.
Bitte Google. Ich dachte, du meinst den, der so gut irgendwie Geräusche
macht. Nein. Okay, ich meine, es gab diesen Irren,
Alter. Es gab diesen, der war wundervoll, der ganz verrückte. Ja. Der war wundervoll.
Lass mich, ich gehe nochmal zurück zu was du davor gesagt hast.
Deswegen bist du hier, Bro.
Bitte hol ihn da raus. Wir sind bei Police Academy. Junge, Hegel aktuell.
Witzig ist, du hattest davor gesprochen über, wie du angefangen hast, irgendwie Raps zu schreiben und an denen zu feilen. Und das Spannende ist, dass Musik und Philosophie an der Stelle auch wieder relativ ähnlich sind, weil in der Philosophie gibt es das ja auch. Du hast einmal die Bücher, die ein Philosoph schreibt oder die Texte, die er verfasst. Und das ist mehr oder weniger, sag ich mal, wie das Album. Und dann gibt es die Gespräche und die sind vielleicht eher wie die Performance oder der Freestyle. Also es ist ja relativ interessant. Wir haben so ein bisschen das Phänomen und es geht auch wieder ganz... Ja, Prost.
Das Biergeräusch aus dem Hintergrund.
Spring.
Es wird ein Tschüss. Corona getrunken.
Tschüss. So.
Also es geht auch ganz schön zu Hegel zurück, weil er ja im Prinzip der Meister des ausgefeilten Texts ist, also der eine ganz wahnsinnige Sprache entwickelt.
Da finde ich es auch interessant, wie es bei ihm gesprochen war, als Unterschied zum, wie es geschrieben ist. Ne?
Ja, er muss ja extrem schwäbisch
sein. Er war so ein krasser Schwafler. Ja. Er gilt als Schwafler, weil er das alles
aber ich im Schwäbischen... Das, verkannt, ja, aber... Also das, aber
du meinst Schwäbisch oder Schwafeln?
Nee, dass er geschwafelt hat, finde ich.
Nee, also schwafeln im Sinne von, also es war so.
Wird ihm nicht gerecht, das meine
ich. Ja, okay, damit kann ich habe kein anderes Wort gefunden gerade. Aber ich meine nur, ich finde es interessant, und da habe ich zum Beispiel auch Peter Sloterdijk, wollte ich auch anführen, an wie das geschrieben ist und wie er das selber performt, wenn man es sieht.
Ja.
Das finde ich sehr interessant, dass es so.
Also,
ja, was,
ich muss ehrlich sagen, ich persönlich habe das Gefühl, dass die geschriebene Philosophie halt eine totale Dominanz aktuell hat gegenüber der gesprochenen Philosophie. Vielleicht ändert sich das im Zuge von Podcasts, weil ursprünglich kam die Philosophie vom Gesprochenen. Also ne, in der Antike, irgendwie in der Agora, auf dem Marktplatz, wo man quasi philosophische Streitgespräche geführt hat. Das ist eigentlich der Ursprung der Philosophie. Mhm. Und das Geschriebene, mir hat mal ein Professor, den ich wirklich sehr schätze und verehre, muss ich sagen, dem habe ich mal gesagt, naja, Herr Hubig, irgendwie mit dem Reden, das funktioniert so ganz gut, aber das mit dem Schreiben ist nicht so optimal.
Ja.
Und dann hat er gemeint, naja, dann werden Sie doch Lehrer. Also das ist quasi die philosophische Lehre so gesehen, wogegen die philosophische Forschung vielleicht der perfekt fabrizierte Text ist. Und das finde ich hier bei dem Hegel-Thema ganz spannend, weil es gibt einige Vorlesungen von Hegel, die mitgeschrieben wurden, die wir kriegen, aber die sind im Prinzip ausgefeilte Texte. Ne? Mhm. Also die Vorlesung über die Ästhetik der Philosophie, da merkt man nicht, dass die gesprochen ist.
Ja.
Aber das, was wir von ihm eben haben und von den meisten Philosophen, die eben vor dem 20. Jahrhundert waren, haben, sind eben Texte. Und ich glaube, was da tatsächlich ein bisschen verloren geht, ist diese Komponente des Gesprochenen und auch des Performance, sage ich jetzt ganz explizit. Ja. Weil die Art und Weise, wie man einen Text vorträgt, ist ähnlich wie du auch auf unterschiedliche Arten und Weisen einen Song auf einem Album bei Festivals oder im Club, Tour oder so performen kannst. Das macht nochmal was damit.
Hey, ich habe ganz kurz Geistesblitz.
Ja.
Bisschen, weißt du nicht, wahrscheinlich am Thema vorbei und wenn wir diese im nächsten Podcast dann wieder abspielen, schäme ich mich dafür vielleicht. aber mir ist gerade eingefallen, ein moderner hegelianische Punchline. Frank Ocean mit I see on both sides like Chanel. Kennt ihr das?
Nee.
Ich kenn's, aber was willst du damit sagen?
Na, das ist doch total hegelianisch, sagt man das so? I see on both sides like Chanel. Also das Chanel-Logo ist ja diese zwei Cs, die so ineinander sind.
Ja.
Aber es sagt damit natürlich, dass das Wortspiel daraus ist natürlich, schau auf beide Seiten. So. Mhm. Es ist natürlich das Wortspiel innerhalb dieses Ding, aber es ist, das ist doch total hegelianisch,
nicht so
oder?
So richtig. Also beide Seiten sehen, ich bin gerade am Überlegen.
Du meinst
überlegen.
Das Sein, also ich nicht finde, Sein, er meinst ich, so dieses,
mir ist das ein,
These, Antithese,
mein ja, aber gerade zu seinem Schreibstil, weil du sagst, es ist Schwafelei, ich empfinde das gar nicht so, wenn ich ihn lese. Wenn ich Hegel lese, empfinde ich es als see on both sides, Alter. Es ist immer so, er sagt einen Satz und guckt dann auf die andere Seite von dem Satz und kommt so immer, hangelt sich so von Satz zu Satz und es ist total die... Ich meine, kein Wunder, dass wir jetzt immer noch über ihn sprechen. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist einfach eine wertvolle Denkweise. So.
Lass uns mal versuchen, zu dem zurückzukommen.
Ist das abwegig?
I see on both sides. Also was auf alle Fälle hegelianisch daran ist, ist sich darüber bewusst zu werden, dass es überhaupt sowas wie zwei Seiten gibt. Weil den Prozess, in dem du dazu kommst, zu verstehen, dass es eine Seite und eine andere Seite gibt, ist ja ein Prozess des Wahrnehmens und dann sich zu Bewusstsein kommens. Also um irgendwie.
Aber ist das nicht die Essenz von seinem Schreibstil so?
Er schreibt in der Phänomenologie des Geistes, das habe ich auch im ersten Podcast, glaube ich, gesagt, das Denken verliert seinen gegenständlichen Boden, also diese stetige Bewegung, dass er sozusagen die Begriffe so. Also es wird ihm öfters vorgeworfen, dass er Begriffe sehr uneinheitlich verwendet. Und das stimmt auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch ein bisschen Programm, weil du sollst eben nicht auf der ersten Seite irgendeinen Begriff lesen und sagen, okay,
und der steht wie fest, dein Logo, weil es steht nichts fest.
Das ist die eine Seite,
es ist ja alles in Bewegung,
und dann bleibt er so. Sondern I see on both sides wäre in dem Fall, okay, der Begriff, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt an sich sein verstanden, weil es definiert hat auf Seite 4 oder so. Und dann wirft das aber auf Seite 6 wieder um. Und dann denkst du, hey, okay, jetzt habe ich es doch nicht verstanden. Und das ist, glaube ich, was so interpretiere ich, was du meinst, dass man immer beide Seiten sieht. Genau. Respektive, ich würde es ein bisschen erweitern, dass man alle Seiten sieht. Weil beide impliziert ja schon wieder, dass es zwei gibt. Und an der Stelle ist es nicht hegelianisch, weil es ein Dualismus wäre. Und Hegel eigentlich gerade diesen Dualismus überwinden will. Also both sides sagt immer, es gibt zwei Seiten, weißt du, es gibt, was weiß ich, da kannst du...
Aber dass er diesen Dualismus überwindet, tut er doch durch Dualismus. Also er springt halt immer wieder in einen neuen, also es muss ja nicht immer links, rechts, links, ja. rechts, kann links, rechts, hoch und ja. sein, so, ne? Ja. Aber jetzt habe ich übrigens auch sehr.
Ich habe auch Cars fuchtelte übrigens wild, wild mit seinen Händen und formte Figuren, die keiner verstand. Aber ich weiß, wie es dir geht.
Naja, er weist uns halt die ganze Zeit. Also
jede Erkenntnis wieder.
Der Anfang ist von einer Unerkenntnis.
Ja. So, angedacht ja. wird. So.
Also er weist uns auf alle Fälle die ganze Zeit auf den Prozess hin, in dem Dualismen entstehen. Also er sagt ja, wenn man sich das anschaut in gerade die Phänomenologie, da fängt er halt an, das heißt sinnliches Gewissheitskapitel, da fängt er so ganz grundlegend an, was passiert eigentlich, wenn wir als Wesen in der Welt sind und wenn wir einfach nur wahrnehmen und dann merkt einer, das ist der Baum und dann ist die Zeit und dann geht er weiter.
Es ist nicht nur der Baum, es ist auch das Feuer, wenn man es lang genug reibt.
Was? Was passiert hier gerade?
Was, Mann? Wenn man einen Stock auf Stock reißt so, die ganze ja. Zeit, dann wird der Baum zu Feuer.
Ja, okay, aber ich glaube, was ich sagen will, ist.
War das jetzt so abwegig, Alter?
Nee, im Prinzip ist es tatsächlich nicht abwegig, dass Materialien und also unterschiedliche Zustände, ja, Metamorphosen zu unterschiedlichen Zuständen gelangen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist eher. Er kommt ja dazu, dass das Bewusstsein zwei Seiten kennt, nämlich das Ich und das Objekt, das mir gegenübersteht. Also du, der du mir gegenüberstehst, die Lampe, die mir gegenübersteht und ich. Und das wäre ein Dualismus, das wäre ein reiner Dualismus, wenn man sagen würde, dabei bleibt's. Und was er ja die ganze Zeit macht, ist zu sagen, hey, pass auf, so funktioniert es nicht. Also ich nehme dich zwar als anderen wahr, aber ich kann mein Selbstbewusstsein erst in dir wirklich vollenden. Das ja. nennt er dieses bei sich selbst sein im anderen. Also er beißt eigentlich die ganze Zeit immer auf diesen Prozess hin, der den Dualismus negiert, durchbricht. Und weiß jetzt nicht, wie stark oder weniger stark ich das auf das Zitat anwenden kann, aber bei dem Zitat hatte ich das Gefühl, dass es vielleicht nur die beiden Seiten gibt. Weißt, im Sinne von I see both sides, but there are only two sides oder irgendwie so, dann wäre es nicht hegelianisch.
Das hast du jetzt aber dazu interpretiert.
Ja, ja, genau, das sage ich nur. Also wenn es das wäre, wäre es nicht hegelianisch. Wenn es wäre, hey, seh immer beide Seiten und sei dir immer klar darüber, dass es jeweils immer eine andere Seite noch gibt, dann ja, dann wäre es so eine Bewegung.
Hm. Aber lass mich mal Zitat. Ach so,
kurz willst du noch? Zu dem zurückkommen, weil wir eigentlich ursprünglich uns auf das Zitat beziehen wollten, das wir angehört haben, ja. über die Skizzen. Du hast es rausgesucht, glaube ich, oder?
Ja, ja, er hat es rausgesucht.
Kars oder?
Formt also. Gänsefüßchen mit.
Und Bartek wusste es nicht mehr. Das kann sein.
Also es hat sich auf alle Fälle so, ich weiß, es hat sich so ein bisschen durchgezogen. Also nee, wir hatten das im Vorgespräch schon.
Ich habe es ausgesucht, und zwar um aber sagen zu können, nämlich weil mich das genervt hat mit diesem, dass meine Sätze nicht ausgesprochen wurden. Das habe ich ja. gleich einfach dann zu Beginn, ja. das habe ich bin ich losgeworden, was ich loswerden wollte.
Okay.
Genau, aber ja, du kannst gerne zu dem Zitat noch einsteigen.
Weil also wichtig
haben
ist,
wir da einfach auf klassische Weise die Brücke geschlagen vom Schaffensprozess uns Künstler zu Hegels Dialektik, so, aber.
Genau. Ja. Also, das ist so ein wichtiges, irgendwie vielleicht nochmal klar zu machen, was da passiert. Also, all diejenigen, die das jetzt anhören, die vielleicht anwesend waren, sollten sich einfach vorstellen, was habt ihr gedacht, gefühlt, wie erinnert ihr euch in dem Moment, in dem das gesagt wurde. Mhm. Also was hast du gemacht? Hast du gerade ein Bier getrunken? Hast du gerade gedacht, oh, ist aber eine ungemütliche Holzbank? Hast du gerade gedacht, boah, das ist aber echt ein interessanter Gedanke. Also was ist in dem Moment passiert? Was hast du gedacht? Was ist deine Umgebung gewesen? Und dieser Moment, wenn man so möchte, ist das an sich sein. Also wir haben über irgendwas gequatscht und es wurde ja aber aufgezeichnet. Und die Aufzeichnung, die man abspielen kann, ist das für sich sein. Das ist quasi wie die Skizze von dem Song, die dir gegenübertritt. Und wenn wir jetzt darüber reden, dann könnte es zu einem An und für sich sein werden. Und zwar in der gleichen Art und Weise, wir reden darüber, die Leute, die sich das anhören, denken vielleicht darüber nach, wie sie das Zitat empfunden haben und interpretiert haben. Diejenigen, die sogar anwesend waren, denken darüber nach, ah, interessant, ich habe das damals eigentlich ganz anders verstanden. Mhm. Oder aha, ich habe es genau so verstanden.
Oder ich habe es gar nicht gehört.
Oder ich habe es gar nicht gehört, ich erinnere mich überhaupt nicht daran. Also dieser Prozess, wenn irgendeiner da draußen jetzt denkt, ah, okay, ja, stimmt, dieser Prozess ist mir klar. Dann habt ihr die Dialektik von Hegel und die Negation gefühlt und nicht nur gedanklich nachvollzogen.
Performativ habt ihr es gewitnessed. Ja. Versteht ihr, was ich meine?
Das Streichholz ging an.
Und jetzt machen wir Zitat Nummer zwei, was wir rausgesucht haben.
Noch nicht?
Nein, stopp.
Moment, eins gibt's noch. Es gibt ja, da haben wir im ersten Podcast drüber geredet und es ist immer nicht so ganz leicht zu verstehen, dieser Ausspruch von Hegel, das Ganze ist das Wahre. Die Frage ist ja meistens, wenn wir jetzt so ein Zitat anhören, dann fragen wir uns, stimmt es, was die da sagen? Ist das so? Ist das wahr, ist das falsch?
Also bei mir ist so, ich glaube alles, was mir jemals jemand gesagt hat.
Also ist alles wahr, was du je gehört hast. Ja, aber der Punkt ist, wir neigen einfach, glaube ich, als Menschen dazu zu denken, dass Wahrheit sich an gewissen Punkten irgendwie festmacht. Also jemand sagt, der Himmel ist blau. Oder du sagst irgendwie in dem Zitat, ja, also wenn wir eine Skizze machen, dann bringe ich die ein und dann hören wir uns die zusammen an und ich frage dann, macht das was mit deinem Gefühl? Und dann fragt man, ja, ist das was Wahres, worüber die reden? Und ich glaube, was Hegel uns sagen will und was ich versuche mit diesem Ding, was ich hier gerade erzähle, zu zeigen, ist, dass das Problem immer das ist, was ist das Ganze? Ist das Ganze nur dieser Moment, in dem wir da waren? Ist das Ganze auch die Aufzeichnung? Ist das Ganze, dass wir jetzt die Aufzeichnung anhören und darüber sprechen? Oder ist das Ganze nochmal was ganz anderes? Also auch da vorsichtig sein, wenn man hegelianisch über Wahrheit spricht, dann muss man automatisch eben auch darüber sprechen, was das Ganze ist. Und wir jetzt in diesem Moment, das ist übrigens nicht sehr hegelianisch, ich würde sagen, das ist eher was ich von Foucault mir hole. Wir sagen jetzt, das Ganze ist der erste Podcast, die Aufzeichnung und jetzt darüber reden.
Ja,
das setze ich einfach so.
Genau,
jeder da draußen kann sagen, das ist Quatsch, weil das Ganze ist was anderes und das ist in Ordnung, aber wir setzen das jetzt einfach so und sagen, das ist ein Prozess des An-sich-Seins, des Für-sich-Seins und des An- und Für-sich-Seins. So, machen wir einfach als kleines Experiment.
Ja, das finde ich gut.
Ich empfinde das eher als sich bewusst werden des An-sich-Seins und des Für-sich-Seins und ich finde, es hat schon was von das Gesamte wahrzunehmen, wenn man dieses An- und Für-sich-Sein empfindet. Wenn man das mitgeht, das, was du gerade geschildert hast, du warst hier im Podcast, an das damals das gedacht und jetzt beobachtest du es nochmal bewusst und es passiert was Neues und diesen Schwung, den man aufnehmen kann in dem Moment, in dem man sich durch deine Worte, die du gerade gesprochen hast, weißt du, den Schwung, den man da mitnimmt, dadurch bekommt man doch dieses An- und für sich Sein sozusagen, kriegt man so eine Kostprobe ab.
Genau. Weil der Schwung, weil der Schwung diese Bewegung ist, weil der Schwung diese Bewegung der Negation ist. Also Hegel spricht ja von der absoluten Negation.
Ich habe es noch nie so verstanden, Alter.
Das ist genau das.
Und das ist das, was einen immer antreibt und in jeder Situation antreiben kann, zum okay, weiter. Und das ist halt so dieses Dringliche, das macht so eine im positiven Sinne, finde ich, Dringlichkeit auf, alles immer mitzunehmen ins nächst höhere. Weiterführende.
Nein. Ja, also ich persönlich hätte es nicht so gesagt, dass es mich, also es eine Dringlichkeit ist, die dazu führt, alles mitzunehmen. Es ist eher für mich eine Mahnung an mich selbst, meine feststehenden Wahrheiten
nochmal zu überprüfen.
Weil ich finde, oder also bei mir ist es so, ich bin einfach jemand, ich bin ins Philosophiestudium gegangen, weil ich die Wahrheit finden wollte. Und ich hatte die eigentlich schon. Ich bin rein und ich habe gedacht, ich weiß schon alles. Und dann habe ich plötzlich ganz viele verschiedene Wahrheitsansprüche kennengelernt. Mhm. Also jeder Philosoph sagt irgendwas und sagt, das ist wahr. Und diese sind alle
super klug und das
sind ganz viele. Und dann bei Hegel habe ich irgendwann gedacht, der sagt im Prinzip, dieser Schwung, von dem du gesprochen hast, ich mag das mit dem Schwung, weil das so was Bewegendes hat, das ist im Prinzip ein Prozess, der, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass er wahr ist, aber er ist einer, mit dem du immer die Wahrheit nochmal überprüfen solltest. Also mit dem du immer dir bewusst sein solltest, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich bin zu der Wahrheit gekommen, dass, es Corona gibt oder Corona nicht gibt oder was weiß ich, jede Verschwörungstheorie, egal was man sagt, dann bleibe ich da stehen und dann sterbe ich eigentlich geistig so ein bisschen ab, meiner Ansicht nach, weil ich eben nicht mehr das hinterfrage. Und Hegel ermahnt uns dann immer zu sagen, nee, Moment, wo ist die Negation? Wo ist der Schwung? wo ist die Bewegung, das Werden? So, das ist das, der Kern. Hm. Also wir haben beim ersten Mal über dieses Vermittlungsding geredet.
Das ist so lebendig. Das ist einfach von sich aus so ein Atomding, das eigentlich die ganze Zeit spinnt.
Ein Perpetuum mobile der Wahrheit.
Ja, wirklich, wirklich. Ja, super. Gutes Zitat.
Ich finde, es ist so ein philosophischer Zugang. Ich bin ja ein großer Meditationsfreak und so. Ich meditiere viel. Und da geht's. Ich habe das Gefühl, dass mich das auch an diesen Punkt bringt, den ich aus einer guten Meditation kenne. So den Fluss des Lebens, diese ewige Energie.
Überfluss.
Ja, die Energiewelle, in der wir uns befinden, die das Jetzt ist, so. Mhm. Die sich immer weiterentwickelt und die passiert überdimensional auf dem ganzen Planeten. Irgendwo schwimmt gerade ein scheiß Blauwal, irgendwo brennt ein Lagerfeuer, weißt du, alles passiert gleichzeitig, so nur auf uns, in dieser Stadt. Also du könntest 28.000 Bücher schreiben über alles, was gerade jetzt in diesem Moment in dieser Stadt passiert. Mhm. Wenn du es global siehst und interdimensional, Alter, wow. Wie viel, weißt du, so gerade im Moment dreht sich der scheiß Jupiter in irgendeine Richtung so. Mhm. Und ein Mond schwebt rum. Alles passiert gleichzeitig in dieser Welle. Mhm. Und Hegel hat das, finde ich, also gerade das ist für mich dieser Schwung auch darin, so, den ich, den man, finde ich, in der Meditation auch fühlen kann. So.
Ja.
Und ich finde, durch Hegel kann man das ein bisschen verstehen. Also so damit verbinde ich es gerade so ein bisschen. Bin ich da irgendwie.
Nee, du bist genau richtig. Man kommt auf so viele verschiedene Weisen, aber eigentlich kommt man immer an demselben, was auch immer man. Wir können es ja nur eingrenzen und es grenzt halt der Philosoph.
Bart, er gestikuliert mit den Händen in der Luft.
Sorry.
Alles aber, gut.
Also ich wollte nur.
Aber es sieht sehr sexy aus.
Ich wollte nur sagen, man kommt beim gleichen Ziel. Am Ende von allem werden wir alle uns einig sein.
Schön wär's.
Nee, wirklich. Nur wir kommen von anderen Seiten. Und ich habe da ein Beispiel, weil ich zum Beispiel, wenn ich mit Tua rede, und ich bin auch eher auf deiner Seite der Meditation und spirituell und so Sachen voll. Tua zum Beispiel kommt auf eine sehr technische und er braucht die wissenschaftlichen Belege dazu. Aber trotzdem kommen wir dann auch auf dieselben Sachen. Er nimmt nur einen ganz langen Umweg und braucht statistische Worte und Zahlen und Sachen.
Nein, das finde ich jetzt wertend, weil das heißt nicht unbedingt, dass er einen langen Umweg nimmt. Er nimmt halt einfach
einen anderen Weg. Er nimmt einen anderen Weg. Was ich sagen wollte, du hast vollkommen recht und das ist genau richtig, wenn du es bei der Meditation spürst und Hegel bei seinem Ding, aber es genau das ist es, dieser Schwung oder wie es auch immer, ne, bei uns ist es jetzt aber Schwung, das ist das.
Ja.
Und jeder versucht
es halt auf seine. Wir kommen gar nicht über die.
Wir versuchen es in der Musik auch aufzugreifen. Ich bin nur auf der Suche nach dem Schwung oder was auch immer das ist. Ich kann es ja nicht mal. Wir können es ja nicht mal begreifen. Deshalb können wir auch 1 Million Songs schreiben für immer. Die Kunst wird für immer Songs machen, weil du triffst es nie so wirklich, aber kurz vor. Es ist so, die Kurve ist so. Was, die nie, das trifft, aber wie heißt das, dieses
Gehen? Nein, du triffst es, Mann. Du triffst es.
Ja, aber ihr wisst,
du hast es heute Nacht zweimal getroffen. Wirklich, Mann, wirklich. Da sind ein paar Sachen dabei, das ist genau, das ist dieses Surfen, Alter, auf diesem auf diesem Zwischending. So schafft es dein Surfboard noch mit dem Wasser zusammen zu funktionieren oder kippst du schon um? So auf dieser Seite, egal ob du jetzt das Wasser bist oder das geschliffene Brett und die erlernten Techniken, die damit interagieren. So. Es passiert immer, in dieser Zusammenkunft passiert die Bewegung. Dieser
Schwung,
so.
Oder
der
Schwung. Genau.
So, ja.
Ja, voll.
Ich glaube, was wir aber.
Geil. Schwung ist die Überschrift für diese Sendung.
Also was wir halt ganz oft als Menschen versuchen, ist diesen Moment des Surfens einzufrieren und stehen zu bleiben. Also, das ist ja wirklich, so. Es gibt's übrigens auch bei Künstlern viel. Die finden zum Beispiel einen gewissen Stil, eine gewisse Art und Weise zu rappen, eine gewisse Art und Weise, eine Snare
einzusetzen. Oh, das führt uns doch perfekt zusammen. Wir hatten doch diesen Punkt.
So, ja.
Kommt der jetzt schon? Oh Gott, ich bin nee, so aufgeregt,
kommt, der kommt,
weil das macht ja so Sinn.
Der kommt, ja doch, der kommt tatsächlich. Kann man gleich drauf eingehen. Überleitung.
About to happen.
Er gestikulierte wild. jetzt habe ich vergessen, was ich sage. Nein, also, das gibt es bei Künstlern, ja auch, dass sie dann, die finden irgendwas, wo sie sagen, okay, das ist ein gewisser Sound, ein gewisses Stilelement, das ich zu meinem Markenzeichen mache. Und dann machen sie aber nur noch das und wiederholen das die ganze Zeit. Mhm. Und ihre Kunst entwickelt sich eigentlich nicht mehr weiter. Und genau das Gleiche gibt es in der Philosophie oder in der Wissenschaft auch. Man findet eine Wahrheit und denkt, aha, jetzt habe ich das aber endgültig und für alle Zeiten belegt. Und dann hört man im Prinzip auf, diesen Schwung zu kriegen. Guck mal, bei der Meditation ist es ähnlich. Das Interessante bei der Meditation ist ja, wenn ich mir vornehme, alles da sein zu lassen, emotional, und ich merke zum Beispiel, ich bin wütend. Das Interessante bei der Meditation ist ja, dass das Daseinlassen der Wut dazu führt, dass die Wut wieder weggeht. Und wenn ich das nicht mache,
du musst es dann, durchleben, dann, du musst es genau, du, durch diese Sachen, durch die
genau,
Angst,
genau, du erlebst
durch
es und lässt es da sein und dadurch negiert sich's. Und wenn du aber jetzt die Wut in dir behältst und verdrängst, dann wird sie zur kalten Wut in dir und erstarrt und bewegt sich nicht mehr und du lebst für immer mit ihr. Und ich glaube, all diese Bilder, die ich jetzt gerade versuche reinzubringen, deuten auf das Gleiche hin, was hegelianisch ist, zu sagen, versuche stets dir bewusst zu sein, dass die Negation ein ewig passierendes Prinzip ist, sowohl im Denken, als im Fühlen, als im Musizieren, in der Ästhetik und in allen Bereichen. Das war sein neuer Punkt, und um es ein bisschen anzuschauen, wie das vielleicht in der Ästhetik oder im Rap oder in der Musik ist, haben wir uns auch einen Part ausgesucht.
Oh, jetzt bin ich aber sehr gespannt.
Auf keinen Fall gehe ich jetzt auf die Toilette, während das läuft.
Ich auch nicht.
Ich hatte erst das Gefühl, wir verlieren die Sprache wieder, sondern man sagt gar nicht mehr so, irgendwas, und ist aber geil.
Ja, also
ich habe lang gebraucht, um das dann so zu sehen, als das ist wie so ein Neubeginn. Wir haben alles viel erzählt und es ging immer um viele Dinge, und jetzt finde ich es aber toll, dass die viele neuen Künstler mit wenig Worten voll die Atmosphäre machen. Die sagen nur Rauch.
Rauch, genau, Rauch.
AMG. Die sagen AMG, Ding, aber ich sehe die Szene, ich sehe alles, was die meinen. Aber es ist quasi auch eine Entwicklung. Man musste diese ganze vieldeutige Sprache. Wir brauchten alle Rapper, die da waren.
Richtig.
Die alles erzählt haben. Wir brauchten, hey, ich zünd mir eine Zigarette mit meinem Feuerzeug an und sitze in meinem Mercedes. Und es war auch cool. Und jetzt sagt er nur, Rauch, AMG. Und es ist dieselbe Geschichte.
So.
So.
Also diesen Part.
Wirres Zitat war das.
Ich rausgesucht.
Ja, sehr gerne.
Weil
danke,
ich den Emanuel, mega interessant fand und weil ich ihm tatsächlich auch widersprechen würde. Also das ist was, wo ich tatsächlich mal gedacht habe, nee, sehe ich nicht so. Aber erstmal, also ich fand es sehr interessant, wie ihr über diese Entwicklung von Sprache im Rap gesprochen habt und gesagt habt, naja, diese Verkürzung ist quasi die Negation dessen, was vorher da gewesen ist. Und dann sagst du ja, also Rauch, AMG, ich sehe die ganze Geschichte und es wird dasselbe gesagt. Und da konnte ich dann gar nicht mehr mitgehen, weil ich gedacht habe, nee, also ich jetzt als Emanuel und so wie ich in den letzten 15 Jahren versucht habe, Philosophie zu studieren, Begriffe zu erörtern, die Sprache zu perfektionieren, habe eigentlich meistens gedacht, so eine Verkürzung führt dazu, dass jeder denken kann, was er will. Im Gegensatz dazu, dass eine ausformulierte Line, also ne, ich zünd mir eine Zigarette an, sitze in meinem Mercedes, sehr viel klarere und eindeutigere Bilder erzeugt. Dann muss ich aber zugehen, dass ich in den letzten Jahren mit Leuten zusammengetroffen bin, wie Dani, den ihr auch kennt, der, mit dem ich viel über Kunst diskutiert habe, und ich bin da so ein großer Fan, natürlich, von dem, was ich gerade gesagt habe, von naturalistischer Malerei, ne? Also so Raphael, die, irgendwie sowas finde ich irgendwie cool. Und da ist es ja super explizit, wogegen modernere Kunst, die so abstrahiert und immer mehr weglässt, ich oft nichts mit anfangen kann. So, das ist erstmal als mein persönlicher psychologischer Hintergrund. Und da würde mich jetzt interessieren, wenn du sagst, man hat die gleiche oder es sagt eigentlich dasselbe mit Rauch und AMG, wie ich zünde mir meine Zigarette an und sitze im Mercedes. Siehst du das immer noch so, auch wenn wir es jetzt anhören?
Ich sehe es immer noch so. Vielleicht sehe ich es nur für mich, also vielleicht ist, weißt, ist das schon meine Interpretation, ja, und ja, ich wünsche es mir gerne, ja, dass dasselbe gesagt wird. Ja.
Weil Rauch kann für alles stehen, es kann...
genau, das, der Auto, das Auto brennt, es kann auch sein, ja, genau, das, ja, der AMG ist einfach, ja, kaputt gegangen, das kann auch, das ist aber wichtig und interessant. Ja. Und da hast du auch mal irgendwann...
Aber nee, das kann nicht sein, weil es Mercedes, weißt du, das kann nicht sein,
dass er Rauch. Du hattest mal den Gedanken so, dass quasi, was dazu wichtig ist und wo ich dann auch einlenken musste, weil das stimmt, im heutigen Zeitgeist, das ist nur deshalb für uns alles so erschwert, weil man sich entweder das Musikvideo schon mitdenkt, yeah, oder weil es meistens einfach, yeah, tatsächlich mit den Videos rauskommt, yeah, und die mittlerweile, also so stelle ich es mir vor, halt darauf auch das Ganze schon auslegen. Das heißt, weißt du, ich meine, es geht nur noch um, wir müssen das verkaufen, ich bin, yeah, der Gangster und ich bin der, das heißt, wir, ja, wissen ganz genau, wir werden mich im AMG darstellen,
ja,
und ich werde darin rauchen. Deshalb kann ich so eine Zeile jetzt schon schreiben, ohne dass, weißt du, ich meine, bevor
aber
wir
das Video... Aber was du davor gesagt hast, fand ich eigentlich einleuchtend. Da hast du ja nur gesagt, dass die Sprachebene gewechselt wird. Also sowas zum Beispiel in den 90ern war es vielleicht deutlich schwieriger, ein Video zu produzieren, oder es war irgendwie teurer und das war, und die Videos waren auch, also wenn ich mir so die alten Fanta, ja, 4 Videos anschaue, die waren sehr rudimentär. Und ich habe das, also wenn du jetzt sagst, Rauch AMG, aber ich sehe dazu, wie man in einem AMG sitzt und irgendwie, was weiß ich, eine E-Zigarette raucht oder was auch immer, ja, dann ist es ja eigentlich nur eine andere Sprache. Wogegen davor, also in den 90ern vielleicht, man viel mehr Sprachbilder gebraucht hat, weil diese Bewegtbilder, die
ich
man
heute produziert. Ich glaube nicht, dass es an den 90ern lag. Ich muss gerade an Hitchcock denken, der, mhm, der die schlimmsten Sachen dargestellt hat mit auch total den
einfachen offenen Mitteln.
Einfachen, ja, Bildern, ja. Genau, ja, viele weglassen, ja, auch.
Du siehst einen Typen mit einem Messer, ja, auf einen Vorhang zulaufen, dahinter duscht eine Frau. Dann siehst du den Vorhang weggezogen, dann siehst du eine Frau, die schreit. Ja. Und dann siehst, ja, du, wie rot an eine, ja, Wand klatscht. So. Ja. Und du, ja, machst den Schritt, dass du sagst, ja, der hat jetzt abgestochen.
Ja.
So.
Ja.
Du hast aber auch die Freiheit zu sagen, nein, der Typ... ist, genau, ist ein Bekannter und er spritzt jetzt Ketchup an die Wand.
Ja, ja.
Erschreckt sie so.
Er isst das Erdbeeren sehr ungestüm.
Ja. Aber in dem Fall ist ja der, also bei Bewegtbild gibt es ja schon einen großen Unterschied zu reiner Sprache, dass der Kontext sehr klar ist. Also du siehst eben jemanden mit einem Messer und du siehst eine Frau, die duscht. Wenn du jetzt die Szene nur beschreiben würdest, Messer, Mann, Duschvorhang, Frau,
Schreit.
Rot. Nee, Schrei,
Blut,
rot.
Blut an der, ja, Wand.
Ja, nee, du bist rot.
Oder sagen, rote, weil, rot an der Wand.
Rot, ja, an der Wand. Dann ist es ja, man würde, ja, wohl, jetzt, wenn ich es so selber mache, würde ich...
Warte, interessant, warte. Wo ist da jetzt Hegel in diesem, weil man hat die Interpretationsfreiheit,
ja,
aber man wird natürlich auch geleitet durch das Image, weißt du, so, man ist ja schon, durch die Musik so wird man gedrängt in diese bedrohliche Stimmung, ja, und so, aber das Bild sagt es nicht unbedingt. So, wo kann man da ist doch irgendein Raum, der spannend ist. Ich weiß nicht.
Ja, also es gibt zwei Sachen. Ich glaube, zum einen ist Hegel so jetzt wirklich so ein bisschen orthodox Hegel da, dass er natürlich die Sprache, die gesprochene und geschriebene Sprache als das Höchste angesehen hat. Also als Oldschool-Philosoph, sage ich jetzt einfach mal, wäre er derjenige, der dafür spricht, dass man eben sehr fein ziseliert sprachlich
Dinge ausdrückt, passiert,
dass man, genau, eben nicht sozusagen und, im Satz weglässt und Körpersprache.
Und da hatte ich den Übergang letztes Mal, dass ich gesagt habe, und dann negieren die heutigen Rapper diese,
genau,
den Satz an sich, ja, sage ich jetzt, ja, mal.
Aber
und macht nur noch, also daher kam ich auf diese, ja, Antithese, dass man nur noch sagt, ich beziehe mich nur noch auf die Grundpfeiler, ja, AMG,
ja,
Rauch. Und,
ja,
versuch's damit, ne? Das, ja, ist quasi so ein Ding. Jetzt weiß ich nicht, was dann die Synthese bräuchte dann auch.
Ja, das ist quasi, also ja, das fände ich das halt müsste, auch interessant.
Genau,
also,
weißt du, das ist quasi, hier haben wir den ganz ausformulierten Satz, hier haben wir den, hey, ich negiere,
ja,
Dings und mache nur 4 Worte. Und was wäre jetzt aber das Überding, das weiß ich auch, vielleicht kommt es auch noch. Also,
ja.
Und das war ja auch für mich,
ich hab's,
genau, stimmt. Und ich hab's auch nur aufgezeigt, weil es für mich quasi auch wie ein Prozess war, dass, mhm, wie das Auseinanderfallen der Sprache oder, mhm, wie so ein zweiter Turmbau zu Babel ist, dass plötzlich alle verschieden und keiner versteht sich mehr, kann auch so interpretiert,
genau,
werden.
Also, weißt du, aber ist da ein Bild nicht viel direkter? Also, wenn du, ja, wenn du sprachliche Definition willst, ja, ja, und die so perfekt willst wie, wie möglich, mhm, das ist doch total spaltend, weil du eine, du brauchst ja dann eine Weltsprache oder jeder hat seine eigene Sprache, so, mhm, und dann kannst du dich nicht so ausdrücken. In Bildern kannst du dich doch viel
universeller,
oder, universeller ausdrücken.
Oder, ja, Mathematik. Mhm.
Ich bin mir nicht sicher, also da bin ich vielleicht zu wenig, oh,
wo
so.
Wo ist da der Zusammenhang zwischen Bildern und Mathematik?
Weiß ich nicht, aber die universellste Sprache ist die Mathematik, oder?
Ich weiß es nicht, Mann. Also wenn ich jemandem ein Bild zeige mit Typ, ein Mensch, dann Gesichtsmaske, dann ein Mensch ohne Gesichtsmaske, Totenkopf. Verstehe ich das besser als 7,3
aber
plus 2 minus 8,5? Nur so als, weiß ich mal. Also ich meine, es ist so, was ist.
Also ich glaube auch, dass
und Bilder, ist das noch Hegel? Hegel aktuell?
Ich glaube tatsächlich, dass Bilder schon sehr, sehr stark funktionieren. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob Bilder immer gleich wahrgenommen werden. Also kulturanthropologisch könnte eine Farbe, ich habe als Beispiel, fällt mir da ein, ich habe mal an der Uni habe ich Kopierpapier nachgefüllt und da habe ich immer so Unterschriften sammeln müssen und ich hatte einen roten Stift und dann kam mal eine, es war eine Chinesin und der habe ich den Stift gegeben und gesagt, nee, mit dem kann sie nicht unterschreiben. Dann habe ich gesagt, warum? Ja, weil mit Rot unterschreibt man für die Toten, hat sie gesagt. Okay. Also die Farbe Rot zum Schreiben, wohl in ihrer Kultur. Und okay, dann
da musste ich sie also erschießen.
Also
warum
ich meine,
machst du dich bei
ich
dem meine,
das ist eine Farbe, das ist jetzt
ein bisschen Kass.
Die Interpretation, also von Farben oder von Formen.
Aber ich meine, Totenkopf versteht jeder, Alter.
Weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht gibt es jemanden, der den verehrt und es eher als was Göttliches ansieht, wogegen stimmt, jemand anders.
Oh, stimmt.
Also,
so Santa Muerte.
Ja,
so,
eben.
Oh, also, krass, ohne Ding auch.
Aber das heißt, die Menschheit kann nie unvoreingenommen miteinander.
Oh, das führt arg. Ja, ich ja, weiß,
aber,
was du sagst, das führt sehr weit.
Weil jeder hat dann, und dann bin ich bei Milan Kundera, ja, der auch mal, immer verweist auf zwischenmenschliche Sachen, die dann, also es geht eine Beziehung zugrunde, weil wegen einem Hut. Und das ist eine Bagatelle, aber für sie hat ist der Hut das Welt. Und das bedeutet und für ihn was ganz anderes. Und das hat so, also, okay,
aber lass uns bei dem dasselbe bleiben.
Ich weiß nicht.
Also du hast, nee, also dieses wie du gesagt hast, das ist dasselbe.
Das
AMG und Rauch und dieser andere Text. Nach dem, was du jetzt gesagt hast mit der Negation, ist es ja quasi nicht dasselbe, sondern es ist in der Negation zu was anderem geworden. Also es ist aufgehoben worden. Also der ausführliche Rap, du hast Eminem dann genannt,
ist jetzt
ist aufgehoben sozusagen in verkürzten Rap. Und ist es dasselbe oder ist es was anderes?
Oh, den Sprung haben wir aber im Vorgespräch gemacht.
Das meinte ich sogar, glaube ich, also so meinte ich es damals bei Thibaut Schneider tatsächlich. Ja. Da meinte ich das mit dem, dass die das so, glaube, also weiß ich nicht. Ja. Aber jetzt, wo ich, also jetzt habe ich auch natürlich nicht mehr die ganze Zeit nur darüber nachgedacht. Das heißt, ich blicke jetzt
aber
auch
interessant,
noch mal neu
weil
drauf,
aber ich bin dann auch wieder auf dem Bild. Ich hab in dem Moment ja gesagt, dass es um Melodie geht. Das ist jetzt zurück durch Autotune, durch die Technik,
stimmt,
durch die Roboter.
Ja. Richtig.
Kommen wir wieder auf Bilder, auf Melodien. Ja. Und ich finde, Melodie ist eher ein Bild. Also du kannst durch eine Melodie eine Stimmung ganz direkt ausdrücken und das versteht man überall. Wenn du sagst, so, dann versteht jeder, es ist was Wohliges. Wenn du sagst, versteht überall auf der Welt jeder, dass irgendwas merkwürdig ist. So.
Außer bei dem Typ von Police Academy.
Ja, das ist einfach ein ganz normales Gespräch. Aber er lebt im New York der 80er Jahre, das muss man auch nochmal anders einordnen.
Okay, aber also um diesen Punkt, den wir beim ersten Mal hatten, so ein bisschen da reinzubringen, ich glaube, worüber wir gerade sprechen, sind verschiedene Arten und Weisen der Vermittlung.
Worauf wolltest du denn hinaus?
Genau. Also ich wollte eigentlich auf gar nichts hinaus, es war tatsächlich wirklich eine Frage, ob Bartek tatsächlich meint, was
noch
er sagt,
meint,
mit dem, es ist dasselbe.
Also er wollte sagen, ist es dein Ernst?
Ja, ich wollte vielleicht fragen, ist das so? Also ob es wirklich dasselbe ist, wenn man verkürzt über einen Mercedes
und
jemand, der
da
drin raucht, rappt.
Da muss ich, wie gesagt, sagen, da habe ich wahrscheinlich zu viel von mir selber schon, weil ich mich auch natürlich voll viel damit beschäftige.
Ja.
Für mich ist es quasi, oder es ist quasi meine Wunschvorstellung.
Ja.
Weil dann wäre es für mich eine Weiterentwicklung.
Aber es sind Wunschvorstellungen.
Eine effizientere, wenn man es jetzt.
Warte mal, sind das aber nicht Vorurteile? Ist das nicht?
Nee, es ist für mich ein Wunschdenken.
Es ist ein Vorurteil.
Ich wünschte mir, und wenn es nicht so ist, dann will ich dazu beitragen, dass man, dann wäre das für mich die nächste coole Stufe, dass man effizienter arbeiten kann mit weniger Worten, aber dasselbe sagt wie in den 90ern mit einem ausführlichen, ich bin da und da in Blockhäusern aufgewachsen und musste an Kiosken Drogen verkaufen. So, dass ich das in zwei Worten sage. Das ist dann wahrscheinlich mein Bestreben und mein Wunschdenken, dass sich das dahin entwickelt hat.
Würde es ohne Videos funktionieren mit den zwei Worten?
Also wenn im Gesamtkontext auf jeden Fall.
Ich glaube, in der heutigen
so
Zeit, kannst du mit Emojis, schreibst du mit Emojis zurück. Wenn du irgendwie so, hey, ich wurde gerade verhaftet, weißt deine Partnerin schreibt, Schatz, wo bist du mit dem Abendessen? Und er macht Handschellen, Polizeiding und so.
Zwinker-Smiley.
Ey, wirklich, er kann in drei Emoji-Zeichen dir sagen, ich bin einfach gerade gefickt worden. Ich wurde kontrolliert und ich hatte Weed und du weißt ganz genau Bescheid. Und er macht eine Blume, einen Polizist und eine Aubergine. Dann ist er richtig am Arsch.
Also ich merke, also ich glaube, für mir ist das deswegen so aufgefallen, weil ich das Gefühl habe, dass diese Verkürzung halt auch dazu beiträgt, dass man immer mehr Interpretationsspielraum hat. Also dass die Dinge, also wir befinden uns ja insgesamt in einer Zeit, in der jeder irgendwie alles meint und keiner nichts.
Aber dazu muss man ein bisschen, also um deine Position einzunehmen, muss man ein bisschen weniger Vorurteile haben. Weißt du, das fällt Bart ein bisschen schwer.
Wow. Nein, ich möchte.
Ich hasse halt Menschen. Das ist doch nichts Schlimmes.
Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um zur Psyche und zur Seele vorzudringen. Und wir hören uns den nächsten Part an.
Ach shit, okay. Puh.
Wir Menschen sind gut beraten, darüber zu sprechen, was wir eine Seele haben und nicht eine Psyche. Die Psyche erscheint mir als ernsthafte Verkürzung der Seele. Und
wie meinst du das?
Die grundsätzliche Vorstellung einer Psyche scheint irgendwie zu sein, die sitzt relativ eng verschmolzen mit unserem Gehirn in unserem Kopf. Und ist irgendwie so eine Benutzeroberfläche zur Abwicklung humaner Angelegenheiten. Mhm. Und
T-Shirt.
Eine Seele scheint mir ein viel, viel feingliedrigeres und feinsinnigeres Resonanzorgan zu sein. Also meine Psyche ist hier und operiert, aber irgendwie meine Seele ist auch bei der Stimmung, die möglicherweise auf dem Gesicht der Person da hinten im Raum ist oder so zu sagen. Oder wenn ich meine Psyche sieht Blätter, die im Wind rascheln und denkt so, das nützt mir nichts. Und das habe ich als Kind schon.
Ja, ja. Man ist ja immer dann Kind,
genau,
oder?
So meine Seele weiß kurz nicht, ob sie Baum oder Mensch ist oder so. Ja?
Okay. Also diesen Part, glaube ich, hast du ausgesucht, oder?
Kann sein,
Lukas. Also den finde ich ja persönlich wunderschön, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich finde, da fallen sehr viele schöne Dinge, die eine Art Weiterentwicklung von Hegel anzeigen, also Dinge, die nach Hegel eigentlich passiert sind. Und zwar in der Art und Weise, in der er unterschiedliche Sprachspiele spielt, wie wir das heute nennen würden. Also er sagt einmal, ne, die Psyche sieht Blätter im Wind und sagt, das nützt mir nichts, und die Seele ist Baum. Also da sind zwei Begriffe, die eigentlich viele Leute würden sagen, dasselbe meinen, also das genau das Gleiche, weswegen ich nach dem dasselben gerade gefragt habe. Das sind zwei verschiedene Worte, wo man sagt, ja gut, Psyche, Seele, das ist doch dasselbe. Aber er sagt ja, Fabian Erhardt, und ich finde das in einer sehr schönen Weise, es ist nicht dasselbe, weil es ein anderer Kontext dahinter steht. Also ne, wir haben ganz viel versucht, immer zu reden über Vermittlung. Wie wird was vermittelt? In welcher Sprache? Wir haben über Facebook geredet, ihr habt über Humor geredet, ihr habt dann mit Fabian Erhardt über verschiedene Formen des Bewusstseins geredet. Und in diesem Zitat fand ich das irgendwie schön, dass du das rausgesucht hast, weil da diese beiden Parts halt drin sind. Dieses Seele und Psyche, und ganz ehrlich, die meisten Leute benutzen das tatsächlich, glaube ich, synonym.
Ja, so geht es mir auch.
Ich habe Seelenschmerz oder es ist psychisch irgendwie. Ja, und ich glaube, was Fabian da echt in einer schönen Art und Weise rüberbringt, ist, dass der Kontext eines Begriffs, den wir verwenden, immer mitgedacht werden muss. Also ne, denkt wieder an dieses Ding von vorhin, das Wahre ist das Ganze. Was ist das Ganze des Begriffs der Psyche? Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Genese des Begriffs, die zu Anfang des 20. Jahrhunderts, was weiß ich, von Charcot über Breuer zu Sigmund Freud und die ganze Psychoanalyse, die den Begriff der Psyche entwickelt, bis zu moderner Kognitionspsychologie, die eben dann sagt, wie er richtig sagt, Blätter im Wind, bringt mir nichts, wird ausgegrenzt, deswegen kann ich es nicht wahrnehmen, so wahrnehmungspsychologisch. Wogegen die Seele als ein Konzept vielleicht der Romantik oder der Religion.
Das voll wichtig so, wäre, also diese fallenden Blätter. Genau,
sagt irgendwie, der Mensch erkennt sich im Baum als Teil der Natur, er erkennt sich als Baum, was schon wieder so ein bisschen hegelianischer klingt. Und Kaas rümpft die Nase.
Aber das ist doch ein begrenzter Begriff von dem, also begrenzte Wahrnehmung von dem Begriff der Psyche, so als ob das ist. Oder es ist eine Definition von einer begrenzten Psyche. Wenn eine Psyche für mich, ja, also meine Wahrnehmung von dem Wort, ich bin kein Philosoph, wie vielleicht der ein oder andere schon gemerkt hat, wer den Podcast gehört hat. Der Begriff der Psyche heißt doch nicht jetzt unbedingt, dass die, also das ist so eine komische Einfrierung von, okay, die Psyche nimmt das Blattwerk als unbedeutend wahr. Das ist doch, kommt doch auf die Psyche an. So, was ist, welche Psyche betrachtet das Blattwerk? Aus welchem Grund kriegt das Blatt, die Blätter, die im Baum rascheln, überhaupt gerade Aufmerksamkeit? So, wartet der gerade auf den Bus und guckt es an und fühlt sich gelangweilt? Also, es ist nur weil eine Psyche, also, es ist doch so eine, das ist doch so eine, ich finde, ich glaube, warum ich das gesagt habe, und jetzt, es wurde mir jetzt erst bewusst, indem ich das jetzt nochmal betrachte. Schön, so,
sehr gut, darum geht's.
Ich dachte so, wo ist da der Unterschied? So wie du sagst, für viele ist das kein Unterschied und für mich ist es auch nicht wirklich ein Unterschied. Für mich ist die Seele und die Psyche dasselbe und er unterteilt das jetzt in
für mich ist es,
in die Seele. Für mich ist warte ganz kurz. Die Seele in was Mystisches, in was, oder in was allgemein oder was all das all aufnehmende und irgendwie übergestülpte und die Psyche als total wäre die Psyche was Rationales.
Geistesblitz.
Und ich finde, dass die Psyche unbedingt was Rationales
Geistesblitz. Ja, okay. Kann man es so versuchen zu erklären oder wie ich es mir gerade mit der Dialektik von Hegel vielleicht kurz auf knapp, man müsste es natürlich länger beleuchten, aber kurz auf knapp zusammenführen würde, wäre psychische, dann Physis, materialistische Welt, Materialismus, und davon die Synthese ist die Seele, die das beides so beinhaltet. So hätte also, ich's. Macht das Sinn?
Ich weiß
nicht. Und dann hätten wir da.
Also das kriege ich jetzt hegelianisch nicht zusammen, weil da müssen wir uns, also weil er in dem Sinne Psyche nicht benutzt. Ich glaube, worum es eigentlich mir geht, ist, natürlich kannst du sagen, für dich ist der Begriff nicht unterschiedlich. Also du verwendest ihn synonym. Aber was es natürlich schon gibt, ist eine gewisse Entstehungsgeschichte von Begriffen. Also Fakt ist, dass der Begriff der Psyche, der eigentlich vom Altgriechischen kommt, also die Psyche ist eigentlich der Atem, das ist sozusagen der ursprünglich mal dieser Gottes Odem, der Menschen eingehaucht ist, dann ist der verschwundene Begriff ewig lang und taucht dann irgendwie im 19., 20. Jahrhundert erst wieder auf und hat heute eine riesige Verwendung, wogegen der Begriff der Seele ganz entscheidend war. Das heißt, wir haben in der Geschichte, in der Entwicklung der Sprache unterschiedliche Wörter oder Begriffe oder Sprachbilder oder man sagt heute gerne Sprachspiele, die aber unterschiedliche Kontexte mit in sich eingreifen. Also zum Beispiel der Begriff der Seele, da ist der Begriff der Unsterblichkeit relativ nah, weil die Seele immer sehr nah geknüpft war an die unsterbliche Seele, wogegen die Psyche überhaupt nichts mit Unsterblichkeit zu tun hat. Die Psyche ist so, wie sie...
Das finde ich ein Fehler, das finde ich falsch, aber gut.
Aber das ist entscheidend. Die Tatsache zu sagen, dass...
Psyche, also warum aber das ist die Wahrnehmung Seele, die unsterbliche Seele nichts mit der... Nee, ja, okay.
Ich glaube, es liegt einfach...
Ich bin leider auch, Psyche ist bei mir so im Gehirn, während du lebst, und Seele ist halt außerhalb von dir. Seele ist hier, sag ich mal. Doch, na klar.
Ich glaube, die
Was ist dann die Seele? Was bleibt denn dann übrig von...
Das ist die Frage, die sich die Leute seit... wie auch immer, wie lange wir sind,
Alter. Die bewusstlose Existenz, Alter.
Jetzt stellt er die Frage, Alter. Ist doch
Bewusstsein oder Unbewusstsein? Nee, jetzt habe ich die Antwort. Die Psyche, Rationalität, ich bin mir bewusst, dass ich jetzt gerade über was nachdenke und versucht es zu analysieren, und die Seele ist dann einfach das okay, ich bin mir gerade nicht bewusst und gucke Fernsehen und trinke ein scheiß Bier, Alter. Das ist doch. Doch, so erklärt er die Seele und es wird dem Seelenbegriff ihr alle.
Wow. Ich bin auch etwas überrascht, aber
okay. Ekelerregender. Junge, zum Glück ist kein Publikum da. Also ich würde nämlich
in dem Kontext von dem Zitat, so habe ich das damals verstanden, dass die Seele so als Bewusstlosigkeit dargestellt wird. Das finde ich nicht. Psyche. Nicht.
Jungs, mal vom Inhaltlichen, was die Seele und was die Psyche ist. Ich glaube, um Hegel reinzukriegen, was er uns sagen könnte.
Du bist immer so leise, da fühle ich mich schlecht, Alter. Ich brülle immer rum wie so ein Spartan.
Spartaner. Ich kann auch laut reden, wenn es dir dann besser geht.
Ja, bitte, Alter.
Nee, da fühle
ich mich. Wir reden beide immer laut, Alter.
Also, Spaß. Jetzt.
Achso, sorry.
Ich wollte sagen, weil du es nicht gesagt hast.
Also, worauf Hegel uns ja die ganze Zeit hinweist, ist, dass wir in einem gewissen Medium sprechen oder kommunizieren. Also Fernsehen ist ein anderes Medium als die deutsche Sprache, ist ein anderes Medium als Rap-Sprache, ist ein anderes Medium als, also Psyche ist ein anderes Medium als Seele. Und Begriffe entwickeln sich. Und Begriffe beinhalten gewisse Kontexte, die wir automatisch mitdenken. Du denkst bei Seele vielleicht Unsterblichkeit mit. Tod, etwas, was übrig bleibt. Nur als Beispiel. Ich denke vielleicht ich denke bei Seele an romantische Zeit, Lyrik, an irgendwie einen Wald mit Herbstlicht und irgendwie so Zeug. Ne? Also,
ich denke bei Punkt Seele ist, an Kümmel, bisschen Salz, man kann die mit Butter belegen.
Oh ja. Es ist schön. So. Ja, gut, also okay.
Sehr gutes Beispiel. Ja. Ich denke bei Seele natürlich an Sam Cooke. Ich denke an A Change Is Gonna Come. Ich denke an Cupid. Ich denke an Let the Good Times Roll. So. Ich denke ans Wellenreiten, Alter. Ich denke ans Wellenreiten. Es ist wieder, um zurück zu dem Bild vom Surfen zu kommen, an der Schwelle sein. Und das ist doch genau das, was wir vorhin hatten mit diesem Schwung, Alter. Das ist so dieses an und für sich sein.
Ja, aber der Schwung in den Begriffen ist ja genau das, Seele, dass Begriffe sich entwickeln. Der Schwung, das, was wir vorhin als Schwung hatten, wäre genau, es gab den Begriff der Seele, der ist übergegangen in den Begriff, hat sich gesplittet in den Begriff der Psyche und der Seele, weil wir sagen immer noch Seele zum Beispiel.
Da widerspreche ich ja. Ich sag, der Begriff der Seele ist eigentlich die Zusammenkunft von Rationalität und Psyche. Weil die Psyche für mich das alles beinhaltet. Verstehst du? Die Psyche ist okay, alles, was ich rational wahrnehmen kann und analysieren kann und was ich unbewusst wahrnehme. Das ist für mich die Psyche. Unterbewusstsein und Bewusstsein.
Versuch nochmal.
Stimmt es nicht? Was ist Unterbewusstsein?
Du bist halt beim Inhalt des Begriffs. Versuch mal von dem Inhalt der beiden Begriffe wegzugehen und dir darüber Gedanken zu machen, dass diese zwei Begriffe, wir streiten uns ja schon die ganze Zeit darüber, offensichtlich sich offensichtlich entwickelt haben. So, naja, wir debattieren darüber, dass diese Begriffe sich ja offensichtlich entwickeln und dass die sich verändern und dass bei uns dreien schon unterschiedliche Kontexte in den Begriffen drin liegen. Und gesellschaftlich, wenn du jetzt in die katholische Kirche gehst, dann ist mit Seele was anderes gemeint, als wenn du zu einem Seelenarzt gehst.
Geistesblitz, vielleicht versuche ich es nochmal so.
Seelenklempner, Alter.
Bei mir, und da spielt was aus unserem Vorgespräch mit Fabian Erhardt, spielt damit ein. Und zwar, es gibt ein Zen-Buch oder was es war, und das Vorwort davon hat C.G. Jung geschrieben und hat ein sehr schönes Vorwort geschrieben, das hat uns eben Fabian Erhardt darüber erzählt, und es geht grob zusammengefasst jemand, der in einem Unwetter steht, dem es schlecht geht, weil es ist Unwetter, läuft ein Berg hoch und er läuft ihn, dass er über dem Unwetter steht und auf das Unwetter schauen kann.
Ja.
Und das ist für mich Seele. die Psyche.
Nein, Mann. Da, aber das ist nicht für mich
sehen. Die Psyche wäre für mich noch da drin geblieben und muss damit auskommen mit diesem Unwetter. Das ist für mich wäre das der Unterschied.
Die Psyche muss damit klarkommen.
Die Psyche, weil das ist psychisch, macht es voll was mit einem, dieses Unwetter. Und dann musst du zum. Und kannst es. Ja, das macht dich psychisch so und so, macht es was mit dir. Aber die Seele ist die, die sich das alles anschauen kann und sagen kann: ey, okay, ja, stimmt, deine Psyche ist echt am Arsch.
Guck mal, Meta-Ebene. Die Tatsache, dass ihr euch so unterschiedlich über den Begriff Psyche und Seele auseinandersetzen könnt, bedeutet nichts anderes, als dass diese Begriffe im Fluss sind. Dass diese Begriffe eine Entwicklung, eine Geschichte haben. Und für dich eine andere Geschichte als für dich beim Begriff der Seele. Ich glaube, das ist das, was Hegel immer meint, wenn er sagt, das Denken verliert seinen gegenständlichen Boden. Also die Wahrheit, wenn wir festzonen würden, ja, aber Seele bedeutet XY und Psyche bedeutet ZY. Mm. Das wäre genau dieses Einfrieren der Welle, auf der du reitest. Und was ich eben schön fand hier an Fabian Erhardt, ist, dass er diese beiden unterschiedlichen Bedeutungen aufmacht und damit so eine historische Entwicklung nachzeichnet, die es wirklich gab. Also es ist tatsächlich so rein mal westeuropäisch geschichtlich so. Man hat lange von der Seele geredet, dann kam die Psyche auf und die Psyche ist sehr viel neuronaler und kognitionswissenschaftlicher aufgeladen als die Seele. Und mir geht es gar nicht so darum, ob das richtig oder falsch ist. Mir geht es darum, darauf hinzuweisen, aha,
das ist bald
von Hegel Fluss bleibt, ist einfach, genau, von Hegel bleibt offensichtlich doch was, weil diese Begriffsgeschichten, das ist doch genau was, worauf er uns hinweist. Guck mal, wenn ihr zwei jetzt irgendwie euch begegnet und ihr seid Fremde und ihr streitet über den Begriff der Psyche und der Seele, hey, es gibt Leute, die bringen sich um deswegen. Weil der eine sagt, nein, die Seele ist unsterblich und der andere sagt, nein, die Seele, das gibt's gar nicht, die Psyche ist was Kognitives und plötzlich fangen die einen Krieg miteinander an. Und ich glaube, dass Hegel uns dafür achtsam machen kann, diesen Schritt, den ich euch gerade versuche, hier aufzuzwingen, zu machen und sagen, hey, okay, wir streiten jetzt gerade über den Inhalt, aber worüber uns wir im Streit doch einig sein müssen, ist, dass diese Begriffe in einem ewigen Fluss unterlaufen. Und schon habt ihr aber eine Ebene.
Das ist ja meine, das ist von wo ich komme. Ich finde, dass Soul Music diesen Begriff so eingenommen hat, okay, Seelmusik, es ist eine ganz, du weißt, wenn es Soul Music ist, so. Du weißt, was es ist, wenn man von Soul Music redet, weißt du, was Soul wirklich ist und was Soul nicht ist. Also so geht es mir zumindest, ja. Und ich finde, der Begriff müsste sich eigentlich viel mehr nach der Musik richten, als jetzt nach irgendwelchen wissenschaftlichen Verhandlungen.
Das wäre eine komplette Podcast-Reihe. Genau das ist witzig. Das wäre 100% die Überleitung zur Ästhetik der von Hegel.
Ja,
muss sich sozusagen die Kunst, muss sich die Kunst nach der Begrifflichkeit richten oder die Begrifflichkeit nach der Kunst? Ich kann dir schon gleich sagen, dass du Hegel an der Stelle nicht mögen wirst. Weil für den ist ganz klar,
Problem,
die Begriffe sind da drüber.
Ich widerspreche Hegel in vielen Punkten.
Ich glaube, wir müssen zum Ende kommen.
Oh shit, aber es war noch, so interessant und wir haben natürlich wie immer nicht alles geschafft, überhaupt anzubringen, aber das war ja immer so. Das heißt, ich würde auch positiverweise, also ich glaube, in irgendeiner Form müssen wir uns weiterhin irgendwie treffen und sei es nur für uns und wir hauen uns trotzdem raus und so.
Ja, Mann.
Weil ich finde
unsere Gespräche auch viel besser, wenn wir ein Mikrofon vor der Fresse haben.
Ja, nee, aber es ist wirklich, es ist so spannend und es kann eigentlich niemals enden. Das heißt, das, was wir hier aufgemacht haben, wir haben die Büchse der Pandora geöffnet. Wir müssen dieses Spotify füttern mit unseren Gesprächen.
Super Single-Sammlung übrigens von der großartigen Band Aerosmith. Zieht sie jetzt euch rein.
Ist es dein Tipp? Ich würde sagen, wir gehen raus mit ein paar Tipps. Ich gebe einen Lesetipp.
Ach so.
Ich gebe tatsächlich einen Lesetipp. Es ist jetzt nicht primär Hegel oder irgendwas, sondern einfach ein Buch, das ich gerade lese. Es sind die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge von Rainer Maria Rilke. Wunderschön. Es muss eigentlich... ihm war es wichtig, dass es nicht Roman genannt wird oder irgendwas. Er hat es immer so Prosa-Werk genannt. Eigentlich wollte er es so gar nicht benennen. Es ist quasi wie schon so ein Beginn von einem Stream of Consciousness-Geschreibe. Sowas wie James Joyce gemacht hat, wie Proust gemacht hat. Das muss man da auch eigentlich mit reinbringen. Und das ist so wundervoll und es beinhaltet viele philosophische Fragen, zum Tod, zur Moral, zu whatever, Ästhetik, Kunst. Das ist mein...
Mein Buchtipp, das Buch, was ich gelesen habe, war...
Er bewegte seine Finger.
Das Buch, was ich gelesen habe, Sascha Stanicic, Herkunft. Deutscher Buchpreis 2019, glaube ich, war das, oder? Mhm. Zu Recht, großartig geschrieben. Also, wow. Ich kann es nicht so gut beschreiben wie Bartek leider, aber... wirklich sehr lesenswert. Emmertsgrund, Represent Heidelberg. Also ich war echt, ich bin ja so ein bisschen wie Bart, du bist ja so ein Deutsch-Film-Hater, ich bin so ein bisschen Deutsch-Buch-Hater. Hm. Das hat mir echt, hat mich echt abgeholt.
Ja. Cool.
Also jetzt so aktuelle,
zeitgenössische, aktuelle hasse ich auch.
Zeitgenössische Dinge. Und da war ich immer so, schwierig und so. Und da war ich echt so, Alter, was der für Winkel findet. Weil er schreibt einfach ein Buch, ich war auch abgeturnt, Alter, so einfach nur vom Thema, oh, ich schreibe über meine Familie und Herkunft, bla bla bla, so. Kein Thema, das mich jetzt anlockt, so, weißt du, ich habe auch diese Geschichte und denke mir so, ja, okay, wow, Alter. Aber er schreibt, danke für den, die Zeit rennt, Emanuel.
Tempus fugit.
Zeigt auf die Uhr. Er schreibt einfach geil, Alter. Championship, okay. Alter. Okay. Weltklasse. Okay. Bruder, cool. Respekt für das Buch.
Gut, ich habe einen ganz kurzen Tipp für diejenigen, die sich mit Hegel auseinandersetzen wollen. Es gibt ein schönes Buch, das heißt Hegel für Anfänger. Phänomenologie des Geistes von einem Herrn, der Ralf Ludwig heißt. Okay. Sehr schöne Einführung, sehr gut verständlich. Und es ist nicht primär Hegel, es ist Hegel. Es gibt eine wunderschöne Zusammenfassung der Phänomenologie des Geistes
auf das?
Anderthalb Seiten.
Ja, ich liebe
von Hegel
es.
Selber.
Es ist so wichtig.
Es ist,
und das haben wir, du hast es bemerkt, in unserem Hegel-Lesekreis über die Ästhetik in Stuttgart.
Das will man doch aussprechen jetzt.
Ist wunderschön. Also für all diejenigen, das ist vielleicht nicht so sehr für diejenigen, die sich neu damit auseinandersetzen, aber sollte da draußen jemand zuhören, der Philosophiestudent ist und sich schnell auf eine Prüfung vorbereiten muss, dann schaue in die Vorlesung über die Ästhetik von Hegel, und zwar auf Seite 129 der Surkamp-Ausgabe. Da ist eine Zusammenfassung seiner gesamten Philosophie auf einer Seite.
Welche Seite?
129.
Mm. Beste, was es gibt. Des Weiteren, also vielen Dank an dieser Stelle für diesen ganzen Podcast-Zyklus. Für alle, die es möglich gemacht haben, und für alle Gäste, insbesondere natürlich, weil du heute zum zweiten Mal schon da bist und uns so arg nicht nur geholfen hast, sondern auch uns belehrt, inspiriert und motiviert hast. Immer schon, auch als Mensch. Deshalb, wir kennen dich ja auch abseits des Podcasts.
Kein da mögen wir dich
nicht so. Aber nein. Oh Gott, alles wieder kaputt. Bist ein
super Drogendealer.
Oh nein, meine geheime Identität.
Bitte auch, der Emanuel ist bei Instagram und hat Alltagsphilosophie, heißt das. Hat er eine Plattform, wo man Philosophie für den Alltag gebräuchlich machen kann. Was wir alle brauchen oder was wir alle, weil wir immer nur denken, ja, aber das ist was Vorlesungen machen und trocken und irgendwie jemand redet und dann kann man nichts damit machen. Aber Emanuel zeigt uns, belehrt uns eines Besseren und zeigt uns, wie man das anwenden kann für den Alltag und für das tägliche Leben, und ich liebe alles. Folgt ihm, hört euch alles an, hört euch alles von Kars an, hört euch alles von Bartek an, hört euch alles von den Orsons an, und überhaupt in dieser Zeit bleibt gesund, seid lieb, und lest. Lest einfach. Und philosophiert. Zündet eine Kerze an. Und jetzt gehen wir alle schlafen.